Herr Dr. Menschik, gibt es Wechseljahre bei Männern?
Ja, die Andropause ist eine Realität, dessen Kenntnis für den Patienten und für den Arzt von besonderer Bedeutung ist.
Und es wird noch weniger darüber gesprochen als über die Wechseljahre der Frauen, und das werden wir jetzt ändern.
Eine sehr gute Idee.
Von wegen Pause, Wechseljahre, ein fulminanter Neustart mit Birgit Fender.
Einen wunderschönen guten Morgen oder einen schönen Nachmittag, oder vielleicht steht ihr gerade auf, um wegzufahren mit dem Auto, sitzt mit eurem Partner im Auto und hört dann von wegen Pause. Dann wird ihn diese Folge heute ganz besonders interessieren. Denn heute geht es um die Wechseljahre bei den Männern oder, um es in der Fachsprache zu sagen, es geht um die Andropause. Ja, gibt es denn wirklich Wechseljahre bei Männern? Das ist eine oft diskutierte Frage, beziehungsweise es wird oft diskutiert, ob sie vergleichbar sei mit den Wechseljahren der Frauen. Und zum Beispiel auch in diesem Podcast hier ist immer wieder die Rede darauf gekommen in den letzten Folgen. Vor einiger Zeit war Professor Johannes Huber hier mein Gast und er hat erzählt, dass ihm schon passiert ist, dass Patientinnen ihre Männer mit in seine Ordination gebracht haben, weil die Männer das Gefühl haben, es geht ihnen nicht gut, weil auch sie Probleme mit der Hormonumstellung haben. Dann waren sie beim Urologen, der hat ihnen nicht wirklich helfen können. Ein bisschen so wie Frauen das erleben. Man geht von Arzt zu Ärztin und kriegt nicht wirklich eine Auskunft. Langsam wird es vielleicht besser, wie auch immer. Ich habe mir gedacht, das ist mal wirklich an der Zeit, nach einigen Folgen schon von wegen Pause, einmal ein von wegen Andropause hier zu machen sozusagen. Und ich möchte jetzt über die Wechseljahre bei den Männern sprechen.
Und bevor es losgeht, eine kurze Werbeschaltung. Omnibiotic Aktiv unterstützt nicht nur diesen Podcast, sondern begleitet Frauen auch durch wechselhafte Zeiten im Leben. Omnibiotic Aktiv, erhältlich in deiner Apotheke.
Christa, ich freue mich. Du hast gesagt, du hörst auch von wegen Pause. Da geht es auch um Zorn und Zuversicht wie bei dir.
Ja, genau. Zorn und Zuversicht, das trifft mich privat. Ich bin mitten im Wechsel, aber ich bin fest davon überzeugt, dass wir als Gesellschaft mitten in einem Umbruch sind, mitten in einer Phase sind, wo sich einfach ganz viel verändert.
Da gibt es viele Themen, die spannend sind, die du auch mit Gästen besprichst. Mhm,
genau. Ich lade Gäste ein. Wir sprechen über Dinge wie Neugier, wir sprechen über Zuversicht, wir sprechen aber auch über so Dinge wie Selfcare. Und wann ist Selfcare Obsession? Es geht mir vor allem darum, ich möchte vom Zorn in die Zuversicht kommen. Den Zorn, den spüren wir ja alle täglich, oder? Aber wir sollen aktiv bleiben, wir wollen aktiv bleiben und deshalb ist die Zuversicht so wichtig.
Super spannende Themen für meine Hörerinnen auch. Große Schnittmenge mit den Wechseljahren. Wo gibt es deinen Podcast?
Im Grunde auf allen Streaming-Plattformen und einfach Zorn und Zuversicht suchen und dann sieht und hört man mich schon.
Ein Podcast für alle, die Zorn und Zuversicht wollen und brauchen und die gemeinsam auch die Welt verändern wollen.
Genau.
Ich habe recherchiert und ich bin auf einen Wiener Arzt gestoßen, der sich spezialisiert hat auf das Thema Andropause. Die Stimme haben wir schon gehört von Dr. Gerald Menschik. Er ist Allgemeinmediziner, Facharzt für Radiologie und er hat sich auf Schilddrüsenerkrankungen spezialisiert, ebenso auf bioidente Hormone und er ist im Board der Experten der Gesellschaft für humanidente Hormone. Er hat eine Praxis in Wien und bietet dort Beratung für Männer in der Andropause an. Herzlich willkommen, Herr Dr. Menschik.
Vielen Dank für die Einladung. Schönen guten Morgen.
Ich habe ein bisschen recherchiert, weil ich mir gedacht habe, es ist Zeit, jetzt auch einmal wirklich über Wechseljahre und Männer und über die Andropause zu sprechen. Da bin ich ja mit einer relativ kurzen Internetrecherche eigentlich auf Sie gestoßen. Sie haben sich auf dieses Thema spezialisiert. Warum?
Sie haben schon erwähnt, ein Schwerpunkt bei mir ist die Schilddrüsenerkrankungen. Und ich führe eine Ordination seit über 2 Jahrzehnten. Und das ist auffallend, dass Männer mit einer Schilddrüsenunterfunktion oder mit einer autoimmunen Schilddrüsenerkrankung, wie zum Beispiel der Hashimoto-Erkrankung, ist das immer miteinander assoziiert. Das haben mit dem immer ein schlechtes Testosteron. Liegt daran, dass das Schilddrüsenhormon T3, das Liothyronin, einen unmittelbaren, engen Kontext hat mit Testosteron und Progesteron. Das heißt, sie werden der Schilddrüsenerkrankung nicht gerecht, wenn sie die Geschlechtshormone nicht berücksichtigen. Gilt auch für Frauen.
Ja, bei Frauen wissen wir alles wahnsinnig komplex. So einfach ist es bei den Männern auch nicht. Da werden wir gleich drauf kommen. Beginnen wir vielleicht ganz grundsätzlich. Was genau ist denn eigentlich die Andropause? Wie definiert man das?
Ja, also der Begriff ist sozusagen in den 1990er Jahren aufgekommen und war ursprünglich gedacht, um den schleichenden Abfall der Geschlechts- und Wachstumshormone mit zunehmendem Lebensalter des Mannes zu beschreiben. Ja. Und eigentlich war der Begriff Andropause gemeint als männliches Äquivalent zur Menopause. Und Sie haben eh schon gehört, es leitet sich ja, diese beiden Worte leiten sich aus dem Altgriechischen ab. Bei der Menopause sehr passend. Menos, das Monat, Pause ist das Ende. Also das Ende des Monats im übertragenem Sinne die Ende der Menopause sehr treffend. Ja. Also die Ende der Monatsblutung. Ja. Und bei der Andropause etwas unglücklich.
Wenn man das wörtlich übersetzt, kommt man zu etwas, was Sie wahrscheinlich nicht gerne hören wollen als Mann.
Naja, ich finde es ein bisschen überzeichnet. Ja. Andro der Mann, Pause ist Ende.
Ja, was heißt das?
Na, wörtlich das Ende des Mannes. Das finde ich ein bisschen sehr dramatisch formuliert.
Also da hat man eigentlich versucht, eher so ein Äquivalent zur Menopause zu finden, hat aber nicht wirklich eine Übersetzung getroffen.
Es hat ja wahnsinnig viele Versuche gegeben, andere Begriffe zu finden. Von Wechseljahre des Mannes, Male Menopause, Klimakterium virile, Late Onset, Hypogonadismus, dann originelle Wortschöpfungen wie Adam, das Androgendefizit des alternden Mannes, haben sich alles nicht durchgesetzt. In letzter Konsequenz hat man sozusagen in der medizinischen Umgangssprache sich jetzt auf Andropause geeinigt, kann man sagen.
Aber keine Sorge, wir sprechen jetzt nicht über das Ende des Mannes
in
dieser Folge, sondern über diese Phase im Leben von Männern, die auch eine spezielle ist. Aufgetaucht ist das hier in diesem Podcast immer wieder, weil es um die Vergleichbarkeit auch geht. Logischerweise sind hier sehr viele Frauen zu Gast, aber nicht nur. Ich spreche eben auch immer wieder gern mit Männern hier, mit Männern bislang über die weiblichen Wechseljahre, nicht über ihre Andropause, um bei diesem Wort zu bleiben, das da kreiert wurde. Und ich habe mir angeschaut, die Deutsche Gesellschaft für Endokrinologie, die meint, Menopause und Andropause sind insofern nicht vergleichbar, als bei Frauen dieser abrupte Abfall von Hormonen passiert und bei Männern geht das eher schleichend. Also wie beginnt dieser Hormonumbau bei Männern? Wie ist das?
Das ist korrekt. Man kann das schwer miteinander vergleichen, weil bei der Menopause ist das zunehmende Lebensalter sehr dominant im Vordergrund. Natürlich auch die anderen Faktoren wie Schilddrüsenerkrankung und Stress. Bei den Männern ist das altersbedingte Verringerung der Hormone natürlich auch ein Thema.
Ab welchem Alter beginnt das?
Naja, das kommt davon, wie weit man das fasst, den Begriff. Ja. Klassischerweise war gedacht, nur der altersbedingte Abfall der Geschlechtshormone. Mittlerweile fasst man die Andropause etwas weiter, sozusagen unter dem Begriff funktioneller Hypogonadismus. So verwende ich den Begriff
Was
mittlerweile
heißt das
aus.
Bitte auf Deutsch?
Ja, wollte ich gerade erklären. Der Hypogonadismus ist der Mangel an Geschlechtshormonen. Ja, und funktionell heißt, ich möchte das abgrenzen gegenüber den echten Erkrankungen, die man so in primär und sekundär unterteilt, sozusagen ist der Hoden krank oder der Steuerorgan in der Hirnanhangsdrüse oder im Zwischenhirn, eben durch Entzündungen, Tumore oder durch genetische Polymorphismen. Ja. Das ist bei der funktionellen Hypogonadismus nicht der Fall. Ja.
Und da kann man spricht hier nicht über eine Krankheit, so wie die Wechseljahre oder die Menopause auch keine Krankheit sind, sondern über die Veränderungen.
Ja, so kann man sagen. Und da ist eben interessant zu sehen, dass man die Ursachen dann beim Mann in drei Gruppen versucht zu unterteilen, die natürlich miteinander verschmelzen. Einerseits der altersbedingte, wo man sagt, ja, das ist dieser schleichende, langsame Abfall der Geschlechtshormone, sehr stark individuell. Aber der zuerst in etwas höheren Lebensphasen schlagend wird, meistens so mit 70 plus.
Ja. Also wirklich in höheren Lebensphasen.
Ja. Das wird der reine altersbedingte, da wird nämlich vermischt. Eine sehr große Gruppe, auch in meiner Ordination, ist der stressbedingte Hypogonadismus. Das heißt, der betrifft auch schon jüngere Männer, teilweise mit dem 20., 30. Lebensjahr. Ja. Das ist ganz interessant, eben durch erhöhte psychische Belastungen, Stress, Schlafmangel, intensive berufliche und familiäre Lebensphasen, teilweise natürlich auch hohe Freizeitaktivitäten, da ist mit physischer Überlastung, führen zu einer verminderten Hormonproduktion. Ja. Und dann der dritte Grund wäre so der Einfluss des Metabolismus. Da sprechen wir dann von Übergewicht, Insulinresistenz, Schilddrüsenerkrankungen, die, wie schon gesagt, einen massiven Einfluss haben können auf Testosteron und Progesteron.
Die auslösen hier sozusagen.
Und dann kommt noch dazu Nährstoffmangel, was sich Eiweißmangel, Zinkmangel oder dann ist auch nicht so eine kleine Gruppe Suchtmittelkonsum. Ja, die zu einem verringerten Testosteron.
Da gehört auch Alkohol dazu.
Ja, die großen drei, Marihuana, Opiate, Alkohol. Ja.
Das sind die großen drei.
Okay. Ja, also der jüngste Patient war 23, der zu regelmäßig das konsumiert hat. Östrogenwerte wie eine Frau im Eisprung und Testosteronwerte.
Von Drogenkonsum ausgelöst.
Ja, er hat übertrieben. Ja.
Wow, was es gibt, wusste ich auch nicht bis jetzt. Okay. Ich würde gerne, es gibt so wahnsinnig viel zu fragen heute, weil ich zu diesem Thema einfach mich noch nie vertieft habe. Und natürlich ist Testosteron sofort gefallen. Wenn man an Männer denkt und an Hormone, dann ist es das Testosteron. Aber es ist ja nicht nur das Testosteron. Jetzt sagt man langläufig oft so, was ja im Groben ja auch stimmt natürlich, der Hormonhaushalt einer Frau ist wesentlich komplexer als der von Männern. Aber so ganz unkomplex ist der von Männern auch nicht. Und es geht ja nicht nur um Testosteron. Vielleicht können Sie uns das mal so grundsätzlich erklären, wie der Hormonhaushalt eines Mannes aufgebaut ist eigentlich.
Naja, also Sie haben es richtig schon erwähnt, das auf Testosteron zu reduzieren, wäre ziemlich banal. Also diese ganzen Veränderungen und Verminderungen der Geschlechtshormone ist eben ein komplexer Prozess, der betrifft viele hormonelle Dysbalancen, Wachstumshormon, Östrogen, Progesteron, DHEA, Pregnenolon, Melatonin und so weiter.
Das heißt,
so
Männer haben auch Östrogen, nur natürlich, halt in wesentlich geringeren Unteren, nehme ich mal an.
Absolut, absolut. Ja. Man darf nicht vergessen, wir haben ein, Testosteron ist kein Männerhormon.
Ja, gibt es bei Frauen ja auch.
Und nein. Östrogen und Progesteron ist kein Frauenhormon. Das sind Menschenhormone, die sagen, in unterschiedlichen Mengen von Mann und Frau produziert werden, aber für beide Geschlechter unfassbar fundamental und essentiell sind in allen Lebensphasen.
Ja. Was aber beginnt abzusinken, ist das Testosteron bei Männern.
Nicht nur. Ja. Nicht nur. Aber bei der Andropause nimmt man natürlich den Fokus auf Testosteron, aber natürlich auch bei den Geschlechtshormonen bitte immer Progesteron und Östrogene mitbeachten beim Mann. Wenn Sie das nicht mitbeachten, werden Sie scheitern in der Therapie.
Das heißt, wenn ein Mann das Gefühl hat, es geht ihm nicht gut und das kann damit zusammenhängen, dass sein Hormonhaushalt durcheinander ist, dann empfehlen Sie genauso, wie das bei Frauen, bei Gynäkologinnen oder Hausärztinnen passiert, mal ein Blutbild mit einem Hormonspiegel zu machen.
Ja, wäre zu empfehlen, ne, dass man mal eine grobe Orientierung hat, natürlich gemeinsam mit der Klinik und der Anamnese. Da gibt es meistens Fragebögen, ja. Klassischerweise das AMS, dieses Aging Male Scala, aber ich habe mittlerweile einen eigenen Fragebogen entworfen, der mehr dem meinen Bedürfnissen entspricht für die Patienten. Ne? Und dann hat man an dem schon ein bisschen und eine Entscheidungsgrundlage, in welche Richtung das geht. Ne? Weil es geht ja nicht nur um den absoluten Mangel an Geschlechtshormonen. Ja? Da gibt es sogar eine nette Statistik, man sagt, so ca. 20% der Männer über 70 haben einen absoluten Mangel an Testosteron, ja? Und ca. 5% unter 70 Lebensjahre. Ja? Aber bitte nicht vergessen, der relative Mangel macht auch massivste Beschwerden oder kann massivste Beschwerden machen.
Beschwerden? Welche Beschwerden macht der Mangel?
Naja, das sind, wenn man es so sagen möchte, könnte man grob in drei Gruppen unterteilen, wenn man es möchte. Erst einmal die große Gruppe der psychischen Symptome. Geht von Müdigkeit, Erschöpfung, Depression, Reizbarkeit, Konzentrationsstörungen bis zu Persönlichkeit.
Das klingt genauso wie bei Frauen.
Absolut, bis zu Persönlichkeitsveränderungen. Mhm. Man darf nicht vergessen, Sexualhormone formen extrem die Persönlichkeit. Ja. Die zweite große Gruppe sind die körperlichen Symptome, eben die Abnahme der Muskelkraft, ein bisschen Zunahme vom Bauchfett, Schlafstörungen, der Bartwachstum ist nicht mehr so wie früher.
Ja. Das ist der Unterschied zu Frauen. Da will Kinder
absolut,
dann.
Absolut. Ein bisschen Unterschiede sollte da doch da sein.
Sonst klingt das ja genauso wie die Symptome von
Frauen. Es ist wahnsinnig ähnlich. Ja. Ja. Und am Schluss halt noch die sexuellen Symptome mit dem Libidoverlust und oder erektilen Dysfunktionen in diese Richtung gehend.
Weil Sie gesagt haben, wirklich der wirkliche Abfall ist dann bei Männern ab 70 sozusagen. Bei Frauen ist das ja anders, irgendwie, weil da endet das ja dann schon.
Der altersbedingte. Aber sie haben sehr viele stressbedingte oder metabolisch bedingte schon mit den jungen Lebensjahren.
Und das heißt, die größte es gibt Gruppe. Aber nicht ein, wenn ich Sie richtig verstehe, nicht so ein klassisches Alter der Andropause. Ja. Im Gegensatz, die Wechseljahre, die sind ja altersmäßig mehr oder weniger, beginnt bei manchen viel früher, bei anderen viel später, aber trotzdem so im groben Schnitt gibt es da so rund um die 50. Ist das bei Männern nicht so?
Nein, das ist der große Unterschied. Bei den Frauen ist das Lebensalter der dominante Faktor, natürlich mit Kofaktoren, die das verfrühen können oder etwas später verursachen können. Bei Männern sind die Kofaktoren eben Stress, Schilddrüsenerkrankung, Metabolismus, Mangelernährung viel, viel stärker und dominanter und das ist auch die größere Gruppe, die weitaus größere Gruppe auch in meiner Praxis.
Es sind eher jüngere Männer dann?
Ja, also es sind schon, es geht von 30 bis 80 sozusagen. Ja. Und die unter 30 sind, ist meistens der Suchtmittelkonsum der Grund.
Jetzt kenne ich sehr wenige Männer, die gerne zum Arzt gehen. Also Frauen auch nicht. Aber Männer muss man noch eher so, also in Partnerschaften kennt man das, dass wir alle eher den Männern auf die Nerven gehen und sagen, macht's doch was. Ich habe noch nie von einem Mann gehört, dass er einen Hormonstatus hat machen lassen. Wie viele Männer machen das wirklich?
Nein, es nimmt deutlich zu, massiv zu in den letzten Jahren. Und die haben natürlich bei mir einen großen Vorteil, weil die melden sich einmal zu sagen, ja, sie sind müde und fühlen sich nicht mehr leistungsfähig, sie wollen die Schilddrüse checken lassen.
Und dann haben sie sie. Und dann geht's los.
Naja, und nachdem so einer guten Diagnostik auch die Geschlechtshormone gehören, kann man dann schon dann gezielt darauf ansprechen, das wird dann oft als Erleichterung wahrgenommen. Ne?
Aber das würde jetzt, wenn man ein allgemeines großes Blutbild macht oder so, würde das ja gar nicht mitgemessen. Da muss man schon wirklich mit einer speziellen Frage zu einem Arzt gehen.
Korrekt, korrekt.
Ja. Ist ja bei Frauen ähnlich.
Ja.
Würde das eigentlich aus Ihrer Sicht Sinn machen, dass man sowas in ein großes Blutbild aufnimmt? Weil viele Frauen, die hier auch saßen, haben die Erfahrung gemacht, dass ihnen das gleich gar nicht geraten wurde mal überhaupt, wie sie nicht wussten, was mit ihnen los ist, diese Hormonspiegel mal zu machen. Wäre das dabei, hätten wir das ja auf jeden Fall gesehen. Wäre das sinnvoll?
Naja, das von meiner privaten Meinung her bin ich ein großer Fan, Probleme zu lösen, bevor sie entstehen. Mhm. Das heißt, es ist sehr schön, wenn man hier und da sich einen Check gönnt. Und bei den Männern kann man sagen, ihr macht es jedes Jahr als Autoservice um viele hundert Euro. Ja.
Das macht man lieber als das eigene,
ja,
oder?
Aber ja, aber die eigene Karosserie ist auch wichtig.
Ja. Ja, aber es würde nicht Sinn machen, dass man das per se überhaupt immer im großen Blutbild mitmisst, die Hormone. Oder ist das einfach zu teuer?
Ja, ist möglich auch, weil es zu teuer, weil die Kasse nicht alle Werte zahlt. Ja. Mhm. Aber wenn Beschwerden vorliegen, wenn man den Eindruck hat, dass die Vitalität abnimmt, oft hört man ja dann das klassische Bericht, also ich habe den Eindruck, ich bin nicht mehr selbst. Ja. Dann ist es schon sehr, sehr sinnvoll, dem nachzugehen.
Ne? Das erzählen ja ganz viele Frauen auch in
der Wechsel. Ja, deswegen habe ich gemeint, das ist von der Symptomatik nicht so unähnlich. Ja.
Der große Unterschied, der mir jetzt auch wirklich neu ist, muss ich sagen, dass es offensichtlich so altersunabhängig ist bei Männern, weil ich, das haut mir jetzt meine ganze Vorbereitung natürlich auch zusammen, weil ich natürlich schon mit dieser These auch in dieses Gespräch gegangen bin, diese Midlife-Crisis, die auch, man so klassisch natürlich auch mehr Männern, sage ich jetzt mal, früher zumindest zugeordnet hat, und wo dann diese klischeehaften Bilder entstehen, wie er kauft sich ein schweres Motorrad und tauscht die Frau gegen eine jüngere aus. Also ich rede jetzt ganz bewusst Klischee, um Dinge vielleicht zu kompensieren. Aber das heißt, das ist nochmal ganz ein anderes Thema, das wir ja alle kennen, diese Lebensmitte, das ist ja auch so eine Geschichte, aber das hat eigentlich mit Hormonen nichts zu tun, weil das kann ja auch viel früher schon sein.
Wird möglicherweise durch einen Hormonmangel, auch relativen Hormonmangel verstärkt. Aber ich glaube, dieses Verhalten hat auch sehr viel mit Psychologie zu tun, was ich die Bewusstwerdung der Ähnlichkeit, vielleicht auch, dass man glaubt, man hat Chancen verpasst oder vielleicht nicht richtig gehandelt. Das, ich glaube, es ist so vielschichtig, dass es ziemlich unglaublich sein kann. Ich sage immer, das ist das, was ich auch meinem Sohn versuche mitzugeben. Es gibt zwei Entscheidungen im Leben, die dich massiv beeinflussen werden und die dein Lebensglück beeinflussen werden. Das eine ist die Berufswahl, das andere ist die Partnerwahl.
Ja, und die Entscheidung für oder gegen Kinder würde ich vielleicht auch noch dazu nehmen.
Absolut, ja.
Auch noch wichtig. Ja, die Midlife-Crisis gibt es ja eigentlich gar nicht, sagt zumindest Professor Jana Nikitin, mit der habe ich hier unlängst auch gesprochen. Mhm. Die erforscht die Psychologie des Alters an der Uni Wien und erforscht ja eben auch zu dieser Lebensmitte und zu den Wechseljahren. Und die sagt, eigentlich ist das so eine Konstruktion, die gibt es eigentlich gar nicht wissenschaftlich gesehen. Mhm. Das heißt, das schnelle Motorrad ist eine Ausrede.
Wahrscheinlich.
Ja. Kommen wir zurück zur Medizin.
Bitte gerne,
Wenn Sie das geschildert haben und dann sagen wir, ein Mann kommt mit Beschwerden zu Ihnen und Sie machen dieses Blutuntersuchung und das Hormonbild und Sie haben die Ergebnisse und Sie sehen, okay, da passt was nicht. Was passiert dann?
Naja, zuerst einmal die Aufklärung des Patienten, was viele nicht so am Radar haben, dass eben der Hormonstatus und dadurch indirekt auch die Samenqualität sind eigentlich wahnsinnig wichtige Biomarker der allgemeinen Männergesundheit. Ja, man darf nicht vergessen, dass ein niedriges Testosteron oder niedrige Geschlechtshormone mit wahnsinnig vielen Erkrankungen korrelieren. Mhm. Ja, von hohem Blutdruck, koronarer Herzkrankheit, Übergewicht, Diabetes, Osteopenie und so weiter. Das heißt, da geht es um mehr.
Ja. Mhm. Also, ist das? Also ich habe ja gelernt im Zuge dieses Podcasts auch, dass die Wechseljahre bei Frauen auch so eine Zeit sind, wo die Weichen gestellt werden, gut oder schlecht alt zu werden.
Genau,
das ist bei Männern sichtlich gleich.
Ja, ja. Das ist das alte Prinzip, es geht mehr als um Wohlbefinden. Mhm. Es ist dieses Klischeewort Treat Aging, ja, um diese Alterserscheinungen abzumildern. Ja, das halte ich für sehr, sehr sinnvoll.
Und jetzt ein bisschen Werbung. Gefühlschaos? Omnibiotik Aktiv begleitet Frauen in wechselhaften Zeiten. Omnibiotik Aktiv, in deiner Apotheke erhältlich. Ein Tipp für Balance und Reset in den Wechseljahren. Fasten und Detox mit Genuss in Marienkron. Retreat und Health Resort im Neusiedler Seewinkel. Für Gesundheit, die bleibt, und Erholung, die wirkt.
Gibt es die Aufklärung und welche Möglichkeiten gibt es dann? Also als Frau weiß man inzwischen, wenn man an eine gute Ärztin kommt oder einen guten Arzt, der sich auskennt mit den Wechseljahren, ist immer noch nicht so einfach, aber es gibt welche. Dann wird man mal darüber aufgeklärt, dass es auch die Möglichkeit einer Hormonersatztherapie gibt. Die will nicht jede, aber die gibt es. Gibt es das für Männer auch?
Natürlich, ja. Man fängt damit aber nicht gleich primär an, ja. Außer es ist eine deutliche Verminderung der Hormone. Sondern dass der erste Ansatz ist einmal die Lebensstilmodifikation.
Ja. Gesünder leben.
Naja, ja, es gibt diese, ich sage immer, das sind die großen Sechs. Ja.
Und zwar?
Das wäre für mich mit weitaus erster Stelle das Widerstands- und Krafttraining. Ja. Das ist der stärkste natürliche Testosteronstimulus.
Mit Abstand.
Krafttraining mit Multigelenksübungen, die große Muskelgruppen beanspruchen, wie die Hantelkniebeuge, der Klimmzug. Ich mache das in einer gewissen hohen Intensität, so 70-80% der Maximalkraft. Natürlich nicht überfordernd, aber das ist eines der besten Grundlagen. Das werden Sie auch merken, haben Sie einen Mann, der auch im höheren Alter zumindest einmal die Woche Krafttraining macht und sich nicht komisch ernährt, massiv deutlich bessere Werte. Hat damit zu tun, man geht davon, also man hat früher gedacht, der Knochen gehört zum Bewegungsapparat und zum Mineralhaushalt. Ja. Und jetzt weiß man, Knochen produzieren auch Hormone. Und durch diese Druck- und Zugbelastung beim Krafttraining wird ein Hormon aus dem Knochen freigesetzt. Das nennt sich Osteokalzin und das ist deswegen für den Mann sehr interessant, weil das sich auf direkten Weg auf die Zellen im Hoden wirkt, die Testosteron produzieren.
Das wird ja Frauen auch total empfohlen, Krafttraining.
Absolut, also das ist die absolut erste Säule, wo ich immer sage, das ist der stärkste Stimulus, der nicht medikamentös ist. Das zweite ist die Schlafqualität. Ein gesunder Schlaf ist die halbe Miete.
Aber der wird ja bedingt, also zumindest bei Frauen ist das so, der ist oft schlecht, weil die Hormone hinken. Also ich kann den ja nicht verbessern, wenn meine Hormone hinken.
Das ist korrekt, aber dass man zumindest sagt, okay, ich schaue, dass ich einen dunklen, ruhigen Schlafplatz habe, dass ich eben Wachmacher meide, wie eine Energydrinks und Kaffee davor und also in diese Richtung geht. Also und mir auch die Zeit gebe, sagen, hey, ich habe jetzt eine Ruhephase von meinen 7-9 Stunden. Ja,
bis 9 Stunden? Ja, das werden nicht viele Leute schaffen.
Das stimmt, ja, absolut. Ja. Ja. Aber ich glaube, dass es eine gute Idee ist für den Hormonhaushalt. Ja. Vor allem, wenn Sie Krafttraining machen. Ja. Der dritte große Punkt neben Krafttraining und Schlaf ist natürlich die Ernährung. Ja. Wenn Sie auch nicht einen Proteinmangel, einen Eiweißmangel haben, werden Sie Schwierigkeiten bekommen. Das heißt, Sie brauchen Ihr 1 bis 1,5 Gramm Protein pro Kilogramm Körpergewicht. Eine gute Voraussetzung. Ja. Und es gibt so ein paar Lebensmittel, die ein Testosteron fördern.
Zum Beispiel?
Eier, Avocado, rotes Fleisch, Organfleisch wie Leber, Lachs, Olivenöl, Butter, Knochenmark, Kokosöl.
Butter auch?
Ja, super. Mhm. Ja. Das sind die Nahrungsmittel, also das werden Sie merken, ernährt sich ein Mann eher in diese Richtung mit Krafttraining. Die haben teilweise mit 60, 70 noch super Werte. Ja. Vorsicht vor Alkohol, Vorsicht, das sind die klassischen Geschichten, vor Transfetten, vor leeren Kohlenhydraten wie Weißmehl, vor industriell verarbeiteten Sojaprodukten und so weiter. Das ist ja eh klar, ja. Aber das ist ein ganz wichtiger Punkt.
Es ist eh klar, aber es ist im Alltag dann oft nochmal ein anderes Thema. Ne?
Schwer umzusetzen. Ja. Der nächste Punkt wäre die gezielte Ernährungsunterstützung, eventuell mit Supplementen. Ja. Da haben Sie auch die großen 5, die eine Evidenz haben. Ja. Zink, Vitamin D3, Vitamin K2, Magnesium und Bor. Ja, das ist auch sehr sinnvoll, die in einer Labanalyse zu bestimmen, ja, und einen, gegebenenfalls einen Mangel auszugleichen.
Ja. Da muss ich jetzt gerade nochmal reingrätschen, auch aus der weiblichen Perspektive. Ja. Also ich habe mit meinen Freundinnen, wir machen uns wirklich inzwischen einen Spaß draus, weil wir versuchen, die Dinge, die ich auch teilweise hier mich theoretisch beschäftige, herumzusetzen. Ja. Das heißt, also wir nehmen Vitamin D und wir nehmen Zink und wir haben alle schon so kleine Schälchen, wo das Zeug da drinnen ist, und unsere Männer lachen darüber. Also mir fehlt jegliche Fantasie, dass mein Partner auch so ein Dosel hat, wo er jeden Tag seine Supplements nimmt. Machen das Männer auch?
Wenn sie den Leidensdruck haben, ja. Aber wenn sie sich wirklich gut ernähren.
Brauchen sie es nicht.
Ich sage eins, wenn sie regelmäßig Leber essen, das beste Multivitamin, das es gibt.
Also ist ein bisschen aus der Mode gekommen, Leber zu essen.
Ja, finde ich interessant. Das hat auch mit dem Respekt vor dem Tier zu tun. Mhm. Das haben das ganze Tier verwertet und nicht ein einzelnes Stückchen.
Das tut man.
Und ich bin ein großer Leberfan, weil es eben so positive Auswirkungen hat auf den gesamten Organismus. Vom Eiweiß her, von den Mineralstoffen, von den Vitaminen. Das beste, natürlichste Multivitamin. Ich kenne kein Produkt der Industrie, das annähernd schafft.
Mir schmeckt das leider nicht. Ich meine Ersatzstoffe damit vielleicht ein bisschen. Leberpastete gilt nicht, oder? Nein, blöder Witz. Aber wir haben wahrscheinlich alle miteinander ein bisschen auch in unserer Gesellschaft dieses, ich denke immer, wenn man so auf Ernährung kommt und sich anschaut, was haben die Leute früher gegessen, es war nicht nur alles gut, aber es war teilweise vielleicht manchmal instinktiv gesünder als das, was wir jetzt essen.
Gebe ich Ihnen komplett recht, dass diese Generationen, unsere Großeltern, waren nicht dumm, im Gegenteil. Mhm. Das war eine extrem gute Verhaltensweise. Mhm. Ja. Und da sind dann auch schon eben beim nächsten Thema, viele Männer haben das Problem, dass ihr Östrogen zu hoch ist.
Ja. Wie äußert sich das?
Naja, dass es viele psychische Symptome macht, dass es ihnen das Testosteron runterdrückt. Mhm. Jetzt, ich möchte dann eh dann kurz ansprechen, wenn wir über die medikamentöse Therapie reden. Ne? Und vor allem die große Gruppe der endokrinen Disruptoren. Das sind diese Weichmacher in Plastik, in Spülmitteln, in Kunststoff, in Pflegeprodukten, die östrogenartig wirken. Ne? Deswegen sage ich immer bitte, Lebensmittel gehört in Glas oder Edelstahl gelagert. Gekocht wird bitte in Edelstahl. Ja? Mhm. Und eine Speise in der Mikrowelle, in einem Plastik zu erwärmen.
Ist ganz schlecht.
Also bitte, komm.
Es dauert auch nicht länger, wenn man es im Edelstahltopf aufkocht.
Ja. Und was ich auch noch sehr gerne empfehle, das hat aber eher damit mit Stressmodifikation zu tun und den Tag-Nacht-Rhythmus wiederherzustellen, halten Sie Ihr Gesicht für 20 Minuten in die Sonne jeden Tag.
Wenn sie scheint. Ich meine, im Moment haben wir Glück, aber...
Aber das Sonnenlicht ist ein sehr guter Stimulus auch. Ja.
Das heißt aber eigentlich, dass wir so, wie wir leben, und das trifft Männer wie Frauen gleich, mit zu viel Stress, mit zu wenig Achtsamkeit auf unser Essen, mit zu wenig Tageslicht, wir uns eigentlich die ganze Zeit was Schlechtes tun.
Das ist komplett korrekt, sehe ich auch so, ja. Gebe ich Ihnen recht. Ja. Ja,
muss man wieder dran denken, dass man das vielleicht ein bisschen anders macht.
Leicht auszusprechen, schwer umzusetzen.
Ja. Yoga empfehlen Sie den Männern nicht. Frauen wird ja dann immer empfohlen, macht Yoga in der Phase.
Ja, mir ist lieber, Sie heben ein schweres Gewicht.
Okay. Ist wahrscheinlich auch leichter, die Männer in die Wuckelbude zu kriegen, als ins Yoga-Studio. Wobei, das stimmt ja nicht. Es gibt ja viele Männer, die auch Yoga machen. So
ist vielleicht ein Klischee.
Nein, so ist es auch nicht gemeint. Gut, das heißt, Sie besprechen mal den Lebensstil.
Immer die erste Säule.
Die erste Geschichte. Mag aber sein, dass das nicht ausreicht. Mhm. Was kommt dann?
Dann kommen wir in den Bereich der medikamentösen Therapie. Und bevor ich das bespreche, möchte ich nur ganz kurz, damit man das auch versteht, Ihnen erläutern, wie dieser Regelkreis überhaupt funktioniert. Mhm. Ja. Keine Angst, es wird kein Fachvortrag.
Wir wollen es verstehen. Also.
Ja, also Sie müssen sich vorstellen, der Regelkreis beginnt im Zwischenhirn, dass er ein Hormon aussendet in den Vorderlappen der Hirnanhangsdrüse. Die produziert daraufhin zwei Hormone, die Sie auch schon bei den Frauen kennen, LH und FSH. Mhm. Und wenn diese beiden Hormone über den Blutweg in den Hoden gelangen, passiert Folgendes. FSH macht in den Sertoli-Zellen die Spermienproduktion. Und LH in den leidigsten Zellen die Testosteronproduktion. Ja. Das heißt, dieses Testosteron hat dann eine Wirkung, das wirkt über einen Kernrezeptor an der Zelle. Ja. Das heißt, ein Masterplayer, jede Körperzelle hat einen Androgenrezeptor im Zellkern, also wirklich von der Locke bis zur Socke sozusagen. Ja. Mhm. Und ein Teil des Testosterons wird aber auch umgewandelt durch Enzyme. Das heißt, ein Teil des Testosterons wird in ein noch stärkeres Testosteron umgewandelt. Das nennt sich Dihydrotestosteron. ein sehr potentes Testosteron, stärker als das normale. Und ein anderer Teil wird in Östrogen umgewandelt. Und das ist ganz, ganz wesentlich zu verstehen, weil die Östrogene, die gebildet werden, ist die Bremse, die negative Rückkopplung in diesem System. Nicht Testosteron, es ist Östrogen, die Rückkopplung. Mhm. Ja, das ist ganz, ganz wichtig zu verstehen, weil dann versteht man auch die Therapie. Kann man dann unterteilen sozusagen in zwei Gruppen, diese klassische Testosteronersatztherapie und dann die alternativen Therapien, die man aber teilweise miteinander vermischen kann, je nachdem, welche Bedürfnisse der Mann hat. Mhm. Ja. Die Testosterontherapie wird also bezeichnet als TRT, Testosteron Replacement Therapy, auch sehr gerne im angloamerikanischen Sprachraum als TOT, Testosteron Optimation Therapy, wenn man sagt, hey, ich möchte wirklich in den oberen Bereich kommen, weil ich mich erst dann wohlfühle, ist auch möglich, ja. Dann kann man eben das Testosteron entweder injizieren in den Muskel oder unter die Haut.
Also spritzen.
Spritzen, ja, das wäre eine Möglichkeit. Ja. Oder über Gele und Cremen anwenden. Und da kann ich dann auch mischen, zum Beispiel mit Testosteron, mit Dihydrotestosteron, weil das Dihydrotestosteron eben nicht in Östrogene umwandelt. Ja. Mhm. Da habe ich viele Möglichkeiten, muss aber natürlich die Bedürfnisse des Mannes ein bisschen berücksichtigen. Ja. Und auch natürlich die unterschiedlichen Konzentrationsspitzen. Das heißt, wenn ich Creme oder ein Gel verwende, habe ich einen relativ steilen Konzentrationsanstieg im Blut. Ja, und ich habe in der Haut sehr viel Enzymaromatase, das ist dieses Enzym, das Testosteron in Östrogen umwandelt. Mhm. Also immer Vorsicht, immer eine Östrogenkontrolle machen und im Zweifelsfall eingreifen. Mhm. Ja, und bei den injizierbaren Testosteronen intramuskulär, das subkutan intramuskulär, können Sie teilweise nur alle 6 Wochen injizieren, ja, macht aber so eine Art wellenartigen Verlauf vom Spiegel. Mhm. Ja. Das klingt vielleicht am Anfang banal, aber ich kann jetzt einmal eine kurze Anekdote erzählen von der Praxis. Ich habe einmal vor vielen Jahren einen transsexuellen Herrn gehabt, der früher eine Frau war, inklusive Umwandlung, inklusive Penoid, und der hat sich alle 6 Wochen dieses Testosteron injiziert in den Muskel und war eigentlich da wegen der Schilddrüse bei mir, hat aber geklagt, wie furchtbar das ist, diese Schwankungen im Spiegel. Mhm. Und ich sage Ihnen, das ist ein Originalzitat, ist kein Witz. Er hat gemeint, die ersten 3 Wochen fühlt er sich wie Tarzan, die letzten 3 Wochen wie Jane.
Ja, das klingt lustig, ist aber nicht. Ne?
Nein, überhaupt nicht. Ja. Den haben wir zum Beispiel umgestellt auf Subkutan. Mhm. Das heißt, das kann man dann 1 bis 2 Mal die Woche Subkutan injizieren. Mhm. Hat den großen Vorteil, dass sie einen sehr geradlinigen Spiegel bekommen und diese Schwankungen wegfallen. Ja, das wird von vielen als angenehm empfunden. Natürlich der große Nachteil, die Injektion. Ja, und das heißt, und der nächste Punkt ist natürlich, wenn ich ein Testosteron injiziere, habe ich natürlich viele Vorteile, weil Testosteron ist natürlich ein angenehmes Hormon, sowohl für die Frau als auch für den Mann. Mhm. Ja. Ich habe eben jetzt eine mehr Vitalität, mehr Energie, mehr Kraft, die Muskelmasse steigt, eine bessere Libido, eine bessere Knochendichte, ein besseres Wohlbefinden, also her damit, wer möchte das nicht. Mhm. Aber ich habe natürlich einen Nachteil, wenn ich nur Testosteron zuführe, ab einer gewissen Dauer oder Höhe, hemme ich natürlich dadurch meine körpereigene Produktion. Mhm. Ja, das heißt,
Wirkungen und Nebenwirkungen.
Ja, das heißt, dass der Hoden wird dann sozusagen, wenn viel Testosteron auf Dauer vorhanden ist, geht langsam auf Urlaub und kann hypertrophieren, kleiner werden. Und die Spermienproduktion wird negativ beeinflusst. Das ist natürlich für Herren, die noch einen Kinderwunsch haben, massiv ein Problem. Ja. Aber auch der Hoden, der verlernt zu arbeiten, ist ein Riesenproblem. Weil Sie müssen sich vorstellen, wenn die dann das Testosteron absetzen, wenn sie sagen, hey, ich möchte mal schauen, wie meine Eigenproduktion kommt, und sie haben jetzt einige Zeit lang das injiziert oder gecremt, ja, der Hoden ist auf Urlaub, der kommt nicht gleich zurück. Mhm. Das braucht mehrere Monate. Mhm. Ja. Da ist teilweise 3, 4, 5 Monate, bis der wieder anspringt. Mhm. Und Sie müssen sich vorstellen, sie fallen von einem hohen Spiegel plötzlich extrem runter. Und ich kenne keinen Herrn, von einem Patienten, der gemeint hat, das ist meine massivste Belastung, ja, das löst massivste Depressionen aus. Ja.
Was Sie da schildern, ist, was man natürlich auch von den Frauen weiß und von der jetzt immer weniger umstrittenen, aber eine Zeit lang sehr umstrittenen Hormonersatztherapie, das ist ja nicht nichts. Man greift ja da in den Hormonhaushalt ein, eben das kann eben auch Nebenwirkungen machen. Und bei Frauen weiß man, anders als bei Männern, da gibt es diesen gewissen Zeitpunkt, wo man das dann machen soll, aber nach 5 Jahren soll man mal schauen und so. Wenn ein Mann sich dazu entscheidet, macht er das dann immer oder sind das auch nur ein paar Jahre? Oder wie funktioniert das? Weil wenn das nicht im Alltag quasi eingeschränkt ist, wird es nicht dieses Zeitfenster geben wie bei Frauen, wo man damit anfängt. Wie macht man das?
Naja, also wenn man das Ganze elegant anlegt und etwas liebevoller, dann gibt man dem vielleicht nicht nur Testosteron, sondern auch Substanzen und Hormone, dass der Hoden nicht verlernt zu arbeiten. werden wir dann eh noch kurz ansprechen. Ja. Das ist die erste Situation, weil dann ist das Absetzen deutlich leichter. Es gibt viele Herren, die das sehr lange machen, weil das Testosteron wird doch von den meisten, wenn man es nicht in den Dopingbereich geht, ja, sondern im physiologischen Bereich, wie bei den Frauen, ja, wird das ja doch als sehr angenehm empfunden. Aber es gibt auch viele, die sagen, in einer gewissen Zeit meinen, ja, ich möchte mal auf meine Eigenproduktion wieder zurückgreifen, weil ich habe jetzt meinen Lebensstil geändert, ich traue mir das jetzt zu. Ja. Mhm. Dann ist es natürlich sehr wichtig, dass man den begleitet und nicht absetzt, sondern der braucht dann für einen, die ersten Monate ein bisschen eine Unterstützung.
Ausschleichen.
Ja, ausschleichen und dann eben eine Stimulation des Hodens, eben durch andere Substanzen, die werden wir dann gleich ansprechen. Ja.
Das große Thema bei der Hormonersatztherapie bei Frauen ist natürlich immer, was kann man damit riskieren? Inzwischen weiß man, es ist nicht so hoch, wie es lange im Raum stand, aber natürlich kommt es immer noch vor, auch Brustkrebsrisiko oder andere Geschichten. Mhm. Was sind die Risiken, die Männer in Kauf nehmen, wenn sie sich für so eine Hormonersatztherapie entscheiden?
Also wenn sie im physiologischen Bereich bleiben und nicht in den Dopingbereich kommen, ja, weil das ist ein ganz anderes Match dann dort, ja, gibt es eigentlich nur sehr wenig Kontraindikationen. Ja. Das ist der aktive Brust- und Prostatakrebs, das Hämatokrit über 50% und ein kardiovaskuläres Ereignis in den letzten 6 Monaten und mit Klammer auf ein aktiver Kinderwunsch. Mhm. Ja. Das ist die absoluten Kontraindikationen. Ja. Aber wenn sie im physiologischen Bereich bleiben, ja, ist das eine sehr gute protektive Substanz. Ja. Mhm. Für die Gesundheit, für die Blutgefäße, für den Knochen, ja, für den Geist, ja, und auch für die Prostata. Weil das Problem der Prostata, wenn sie groß wird, ja, ist meistens nicht das Testosteron, sondern der Abfall vom Testosteron und vom Progesteron und die Steigerung vom Östrogen.
Das heißt, es kann auch präventiv sein.
Wenn man nicht in den Dopingbereich kommt, wenn man im physiologischen Bereich kommt.
Ist klar. Immer, von dem redet man nicht.
Ja, ja, genau, das hat mit dem ist gar nichts zu tun.
Ja, ja, klar. Ja. Das heißt, sie verordnen Männer dann auch so eine Kombination, das kennen ja auch Frauen, wenn man eine Hormonersatztherapie macht, ist das ja auch nicht ein Hormon, sondern es ist eine genau abgestimmte Geschichte, auch auf einen selbst und sind unterschiedliche Sachen. Das heißt, sie verordnen dann eine Kombination aus unterschiedlichen Hormonen.
Wenn es notwendig ist, auf alle Fälle, ja. Mhm.
Ja. Wie oft müssen Männer dann kontrollieren gehen zum Beispiel oder wieder im Blutbild schauen, ob das passt oder ist das jetzt mal so dann längerfristig?
Naja, am Anfang profitieren die meisten doch von einer eher kurzfristigen Kontrollen und Moderation, weil das dann doch ein neues Gebiet ist. Ja. Und wenn die dann eine gewisse Erfahrung haben und schon länger in dem Bereich tätig sind und sich schon selbst Erfahrung gesammelt haben und schon ein Gefühl bekommen haben, man darf nicht vergessen, viele Leute lesen sich dann extrem gut ein. Ja, viele Leute haben schon einen sportlichen Hintergrund und sind dadurch schon sehr vorgebildet. Ja. Also das ist komplett richtig. Ja.
Wie viele Männer behandeln Sie in der Ordination mit solchen Ersatztherapien?
Also ich habe derzeit so um die 200 aktiv laufen. Ja. Mhm.
Weil das ist etwas, muss ich ehrlich sagen, wusste ich auch nicht, dass es in dieser Form vergleichbar gibt. Und ich glaube, das wissen sehr viele Männer auch gar nicht, dass man das
macht. Ja, das ist, da haben Sie recht. Ja. Das ist ein großes Problem. Ja. Ja, wollen Sie darüber sprechen, dann würde ich vorschlagen, das ist ein Problem, weil die Männergesundheit im öffentlichen Diskurs noch weniger Niederschlag findet als die Menopause. Mhm. Ja, das ist sehr interessant. Ja.
Ich muss jetzt kurz widersprechen. Bitte, haben Sie vollkommen recht in dem Punkt. Irgendwie andererseits hat man als Frau das Gefühl, irgendwie, dass ja Gendermedizin und alles, was frauenspezifisch ist, beispielsweise erst Symptomatiken für Herzinfarkt, wo man jetzt weiß, die sind ganz anders bei Frauen als bei Männern. Wir mussten einfach immer so, damit was für Männer diagnostiziert wurde.
Ja, das stimmt. Das war früher so. Ja. Aber unter Gendermedizin verstehe ich ja nicht nur Frauenmedizin, sondern auch Männermedizin.
Natürlich. Und eins, das spezifiziert sich immer mehr.
Absolut, zum Glück, zum Glück. Ja. Und es gibt ja so dieses Gender-Age-Gap zwischen Frauen und Männern. Das beträgt ja so im Durchschnitt so circa 5 Jahre. Und da muss man sich eines bewusst sein. 1 Jahr ist circa biologisch bedingt, aber 4 Jahre sind durch vermeidbare Verhaltensweisen und Krankheiten bedingt.
Ja. Also, dass die Männer weniger alt werden als Frauen. Andererseits werden Frauen altern bei schlechterer Gesundheit als Männer. Das weiß man auch.
Das ist korrekt, ja.
Also wahrscheinlich müssen wir uns als Gesellschaft auch mehr diesen Themen zuwenden, weil wir einfach alle auch insgesamt immer älter werden.
Absolut, absolut. Das wird ein heißes Thema noch werden, das in eine zentrale Aufmerksamkeit bekommen wird. Weil eben dieses gute Altern und viele altersbedingte Erkrankungen, wie eben die Osteoporose, den Abbau, die Verkalkung der Blutgefäße, ja, den intellektuellen Abbau ist ganz, ganz eine wesentliche mit der Lebensqualität zu tun hat.
Ja. Das stimmt jetzt nicht ganz mit intellektuellem Abbau, aber etwas, was ein klassisches Ding ist oder wo manche Frauen erschrecken und glauben, oh Gott, vielleicht passiert bei mir ein intellektueller Abbau und dann weiß man, es ist nur unter Anführungszeichen Menonebel. Also wir kennen das alle, dass uns auf einmal was nicht mehr einfällt, was mit Östrogenabfall zu tun hat, was man aber oft nicht weiß und das sehr verunsichert sein kann. Kennen Männer solche Symptomatiken auch?
Ja, die Konzentrationsschwierigkeiten, diese lavierte Depression, klassische Merkmale. Ja.
Also Männer haben dann keinen Menonebel, sondern wie haben die dann einen Testosteronnebel? Oder?
Ja, das ist eine sehr interessante Frage. Das sollten wir uns mal überlegen, welche Wortschöpfung wir dann verwenden.
Ja, genau. Muss man schauen. Ja. Und ich nehme mal an, dass die Männer, die mit diesem Thema zu Ihnen in die Ordination kommen und sich dann auch für Therapien entscheiden, dass die schon merken, dass sich ihr Lebensgefühl, also Frauen berichten das und wissen das, wenn man was tut, dass sich das wieder deutlich verbessern kann. Also wenn jetzt Männer zuhören, die das Gefühl haben, mir geht es eigentlich gar nicht besonders gut in letzter Zeit. Es gibt unterschiedlichste Formen von Abhilfe.
Absolut, absolut. Ja. Es gibt noch mehr als Testosteron, da haben wir noch mehr zur Verfügung. Mhm. Ja. Zum Beispiel, wir haben gesprochen, dass Östrogen der Rückkopplungsmechanismus ist bei der Testosteronproduktion. Das heißt, ich kann Aromatase-Inhibitoren geben. Das sind Medikamente, die die Umwandlung in Östrogen blockieren. Dadurch habe ich schon eine höhere Testosteronproduktion. Ja. Ich kann LH-Analoge injizieren, die natürlich direkt den Hoden stimulieren. Sehr eine gute Idee, wenn man zum Beispiel Testosteron gibt und das noch dazu gibt, dass der Hoden nie verlernt zu arbeiten. Ja. Und ich kann auch sehr elegant vorgehen, das sind die sogenannten SERM, das sind so selektive Östrogenrezeptormodulatoren, die den Rezeptor vom Östrogen nur im Zwischenhirn und dem Vorderlappen der Hirnanhangsdrüse blockieren. Dadurch haben sie keine negative Rückkopplung, keine Hemmung. Es wird vermehrt LH und FSH produziert. Sie haben eine bessere Testosteronproduktion und Spermienproduktion.
Und dann nimmt man dafür Tabletten?
Ja,
oder?
Ja, das wäre
weil das klingt wahnsinnig komplex, aber in der Anwendung ist das nicht so kompliziert.
Nein, überhaupt nicht. Bitte, ja.
Ich denke mir, das ist wahnsinnig komplex.
Nein.
Ist das eigentlich eine kostspielige Geschichte? Weil das ist auch immer ein Thema. Frauen wissen, dass das meistens natürlich Therapien sind, die man ausschließlich bei Wahlärzten und Ärztinnen macht, weil es Zeit braucht, die einfach Kassenärztinnen nicht haben. Die Medikamente oder die Hormongels und was auch immer dann, die kosten aber eigentlich gar nicht viel. Wie ist das bei Männern?
Naja, oft ist ja das Gel zu wenig. Ja. Und wenn sie dann in den komplexeren Bereich gehen, vielleicht sogar in den Off-Label-Bereich, und erst da wird die Medizin so richtig interessant, ja, dann wird ihnen das, werden sie das privat bezahlen müssen.
Das heißt, das kostet schon ein bisschen was.
Ja, also wenn sie in den Optimierungsbereich gehen wollen, in die TOT, ja, dann werden sie schon ihre 100, 150 Euro im Monat benötigen. Ja.
Wir haben anfangs darüber gesprochen, dass das ja fast noch ein bisschen mehr Tabu ist, über die Andropause zu sprechen, also über die Wechseljahre. Wir Frauen tun das seit einiger Zeit bewusster, auch weil wir uns dagegen wehren, dass es einfach noch so wahnsinnig wenig Informationen und Bewusstsein und Rücksichtnahme auch gibt. Warum ist es bei den Männern immer noch so ein bisschen unterbelichtet? Haben Männer da noch mehr Scheu, darüber zu sprechen als Frauen?
Ich glaube, dass manche Männer das als persönliche Niederlage empfinden. Ja. Und diese Leistungsbereitschaft, sagen, den Fehler suchen, was habe ich falsch gemacht, dass mir das passiert, ja, und dann eher erleichtert sind, wenn sie die Ursache finden. Also ich habe das eher so erlebt in der Praxis, dass die dann das eher sehr positiv aufnehmen und sagen, hey, wow, endlich habe ich einen Ansatz, einen Hebel, wo ich arbeiten kann. Da kommt auch das mechanische Weltbild von vielen Männern sehr entgegen. Ja.
Also Gott sei Dank ändert sich das ja alles, aber wenn man die klassischen Rollen so anschaut, ist natürlich dieses leistungsfähig und immer bringen und so vielleicht
bei
was.
Bei beiden Geschlechtern eigentlich.
Bei beiden Geschlechtern, aber manchmal bei Männern vielleicht noch ein bisschen mehr, dass sie noch mehr Scheu haben, irgendwie zu sagen, hups, das funktioniert nicht mehr so gut.
Ja, obwohl das, muss ich sagen, bei den jüngeren Generationen überhaupt nicht der Fall ist. Mhm. Ja. Also die sind eher aktiv zugehend und wollen sich optimieren. Ne?
Ganz kurz noch zum Richtung Schluss schon, weil wir haben eh schon sehr viel auch besprochen. Ich habe hier natürlich auch schon die unterschiedlichsten Themen immer wieder im Podcast, habe auch mal über die Sexualität in den Wechseljahren gesprochen. Das ist ja bei Männern auch ein Thema, wenn es um Hormone geht. Mhm. Was ist da ihr Leben aus der Praxis heraus? Ist das etwas, das auch schwierig ist für Männer anzusprechen oder ist das auch schon langsam einfach ein Thema wie jedes andere?
An sich überhaupt kein Thema, dass es irgendwie Schwierigkeiten gibt, anzusprechen. Ja. Das ist an sich sehr selbstverständlich, obwohl in der Symptomenschilderung lustigerweise die Vitalität und die Persönlichkeitsveränderung dominant sind. Mhm. Und dass die sexuellen Funktionen, Libido und so weiter, dann sagen, ja, das auch, ja, aber das, ist, das wird als dominant empfunden. Mhm. Ja.
Das heißt aber auch, bei Frauen gibt es ja auch diese große psychische Komponente bei Wechseljahren. Also sobald Absolut. Wir von Hormonen sprechen, kommt die Psyche ins Spiel.
Absolut. Ja.
Gibt es auch irgendwas Ihrer Meinung nach, was wir nicht besprochen haben, was ganz wichtig ist zum Thema Andropause?
Naja, also die, wenn man sich anschaut, ich wollte nur sagen, Testosteron ist bitte für Frauen unfassbar wichtig. Mhm. Ja. Sie werden, wenn Sie zum Beispiel eine autoimmune Schilddrüsenerkrankung haben, ist manchmal Testosteron für Frauen ein kleines Wundermittel. Mhm. Ja. Und interessant ist ja, dass der Testosteronspiegel bei Frauen ja manchmal nicht so stark betroffen ist, weil der Produktionsort ein anderer ist. Ja. Das heißt, das Testosteron beim Mann wird ja zu 95% im Boden produziert und zu 5% in der Nebenniere. Mhm. Und bei der Frau haben sie eine andere Verteilung. Da haben sie 25% im Eierstock, 25% circa halt, ja, in der Nebenniere. Aber 50% wird in der Peripherie, also in der Haut, im Fettgewebe, in der Muskulatur, in der Leber, aus anderen Hormonvorstufen gebildet. Mhm. Dadurch haben viele Frauen auch noch im höheren Alter ein halbes guten Testosteronwert, aber natürlich nicht beim Östrogen und Progesteron. Mhm.
Ja, so ist es da doch unterschiedlich, auch zwischen den Geschlechtern. Ja, ich fand das einen wahnsinnig spannenden Ausflug, einfach um auch mal, es geht ja auch darum, dass sich die Geschlechter vielleicht ein bisschen besser verstehen. Und wenn man weiß, was bei dem anderen los ist, genauso wie wir Frauen dankbar sind, wenn Männer wissen, was mit uns los ist in dieser Phase, dann kann man das ja alles auch viel besser nehmen. Ich frage am Ende meine Gäste immer normalerweise nach einem Menotipp. Ich frage Sie jetzt heute natürlich nach einem Andro-Tipp.
Ich glaube, das ist naheliegend. Wir haben ja schon erwähnt, wie wichtig Krafttraining ist für einen guten Testosteronspiegel. Deswegen mein Andro-Tipp: schwer heben, leicht leben.
Und Leber essen.
als Bonus.
Habe ich mitgenommen. Herr Dr. Menschitz, vielen herzlichen Dank für diesen spannenden Ausflug. Mhm. Ich nehme mal an, dass diese Folge mehr männliche Zuhörer finden wird als von wegen Pause. Üblicherweise, da haben wir sehr viele Frauen dabei, aber auch Männer, weil es geht uns ja alle an. Und das ist auch das Wichtige in diesem Podcast. Ich rede mit Männern wie mit Frauen, oft auch gemeinsam, damit wir einfach wissen, was los ist. Vielen, vielen herzlichen Dank für das spannende Gespräch. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören. Sagt es weiter. Empfehlt es euren Männern. Man kann das ja auch beim Krafttraining mit Kopfhörern beispielsweise einen Podcast hören, wo man ein bisschen was erfährt, warum man diese Gewichte stemmen sollte. Ja, vielen Dank und ich freue mich schon auf die nächste Folge. Dankeschön.
Danke für die Einladung. Ich habe mich sehr wohl gefühlt, Bina.
Dankeschön.
Cut.
Und wer hat's produziert? Das Pod. Deine Podcast-Agentur.